Ja, vielen Dank, Herr Sendker. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das klappt wunderbar. Ich hatte ursprünglich, glaube ich, die Aufgabe, hier für die Nachhaltigkeit in der außeruniversitären Forschung was zu sagen, was natürlich in 5 Minuten ausgeschlossen ist. Aber dann ist zum Glück die Idee gekommen, dass es ein Projekt gibt, was ich klasse finde. Ich darf das so unbefangen sagen, weil ich das weder mit ausgedacht habe, noch von Anfang an dabei war, sondern später dazugestoßen bin. Das ist der erwähnte Leitfaden Nachhaltigkeitsmanagement. Und immerhin stehen dahinter die Leibniz-Gemeinschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft und die Helmholtz-Gemeinschaft. Warum Max Planck nicht dabei ist, kann man jetzt für sich nachdenken oder ich war, wie gesagt, am Anfang nicht dabei. Aber ich finde, dieses Leitfaden Nachhaltigkeitsmanagement klingt ja nach so einem lästigen Handbuch, was vielleicht irgendwelche Verwaltungsleute auf dem Tisch dann liegen haben. Und ich finde das ein ganz klasse Projekt, weil es nämlich versucht, die ganze Breite des wissenschaftlichen Geschehens prozessual und recht dezentral in einem nachhaltigkeitsorientierten Sinne zu verstehen. Und deshalb will ich hier anfangen mit diesem Projektschaubild. Es hat 3 Elemente, Bau und Betrieb, Personal und Forschung. Das zeigt schon die extreme Breite, die wir haben. Ich werde am meisten natürlich über Forschung sagen, aber trotzdem kurz auf die anderen eingehen. Wir haben als 3. Modul Bau und Betrieb. Da geht es eher darum, wirklich vielleicht im Sinne von einer Strategie, von einem Leitfaden, wie man etwa Forschungsgebäude, Forschungslabore, Einkauf und Vergabe und ähnliche Dinge nachhaltigkeitsgemäß orientiert und organisiert. Das kann man sich, glaube ich, noch ganz gut vorstellen. Und ich will jetzt niemandem zu nahe treten, der in diesem Bereich arbeitet, aber da, glaube ich, ist ja gemeinsam eine Stimmung für da, dass man es entsprechend organisiert. Kontroverser wird das schon im Bereich Personal. Da beschäftigt sich dieses Teilprojekt mit so schönen Fragestellungen wie, was ist eine nachhaltige Personalentwicklung in der Wissenschaft? Ist Befristung nachhaltig? Müssen viele, ist eine große Zahl befristeter Tätigkeiten, führt das zu einem gut aufgebauten sozusagen wissenschaftlichen Personalbestand? Oder ist gerade das Gegenteil der Fall? Das will ich überhaupt nicht diskutieren und entscheiden. Man ahnt die Kontroversen, die da auftauchen und so Dinge wie Familiengerechtigkeit und so weiter und so fort. Also eine Menge spannender Themen. Ich will mich eher konzentrieren auf den Bereich Forschen. Dieses Teilprojekt hat den wunderschönen Titel, und ich liebe ihn wirklich, Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung, weil der klingt so ein bisschen pastoral, aber ist doch sehr zeitgemäß prozessual orientiert. Und wir meinen damit, dass eben es uns darum geht, eine konzeptionelle Basis für Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung zu schaffen, und das nicht in Deklaration, sondern indem wir Kriterien, 8 Kriterien benennen, die jeweils auch mit Texten dann unterlegt sind. Aber das ist sozusagen Papier, sondern das ist ja oft bei der Nachhaltigkeitsthematik das Problem, dass wir da viel Papier haben. Unser Ziel wäre es, und das ist ein langer Prozess über viele Jahre, das wissen wir, das sozusagen dezentral in der Forschung vor Ort zu verankern und nicht sozusagen nur in großen Deklarationen zu verabschieden. Man hat vielleicht im Bereich der außeruniversitären Forschung da gewisse Möglichkeiten. Ich bin auch an der Universität tätig, von daher habe ich täglich den Vergleich vor Augen, weil eben außeruniversitäre Forschung strategische Forschung ist, wo in Einrichtungen eine Programmplanung stattfindet, wo natürlich man auch so etwas vielleicht besser implementieren kann als in einer sehr dezentral organisierten Universität. Umso mehr Hochachtung für diejenigen, die das wie an der TU Berlin versuchen. Da hat die außeruniversitäre Forschung einfach in den großen Zentren und in kleinen Instituten andere Möglichkeiten. Es geht also darum, und das steht ja gleich explizit bei aller Forschungsfreiheit, die natürlich ganz hohes Gut ist, gar keine Frage. Wir wollen keine normative Einschränkung von Forschung, eine verantwortungsvolle Forschung zu betreiben, die auch gesellschaftliche Bedarfe im Blick hat und eben auf einer gesicherten Wissensbasis stattfindet. Und da haben wir für den gesamten Forschungsprozess, und zwar beginnt das links oben, von der Agendaplanung angefangen, über Themenfindung bis eben hin zur Evaluierung, einmal so im Uhrzeigersinn herumgedacht, arbeiten wir eben für 8 Kriterien und 8 Dimensionen eben sozusagen Papiere im Sinne eines Handbuchs, aber der Text selber, wie gesagt, ist gar nicht aus meiner Sicht das Entscheidende. Ich kann dir nicht alle vorstellen, aber da ist eben so etwas wie Nutzerorientierung. Was kann das in der Forschung heißen? Sicherlich auch umstritten. Ganz wichtig kommt bestimmt heute noch zur Sprache, Transdisziplinarität muss natürlich ein gemeinsames Design von Fragestellungen, gemeinsame Forschung, gemeinsame Vermittlung von Forschungsergebnissen muss mehr sein, sage ich jetzt mal salopp, als eine NGO in einem Projektbeirat zu haben. Da kann man sich allein schon sehr lange mit aufhalten. Und wir haben natürlich so spannende Fragen wie Transparenz in der Forschung. Ist wirklich gerade Grundlagenforschung immer transparent genug und am Ende auch Reflexion von Wirkungen. Das, was hier dargestellt ist, soll für alle Forschung, die im außeruniversitären Bereich stattfindet, gelten, nicht nur für besonders anwendungsorientierte Forschung, Politikberatung oder Ähnliches. Und da ahnt man natürlich auch schon, welche Konflikte da mit drin sind. Und deshalb ist auch meine letzte inhaltliche Folie eine zu den Konflikten, die wir zweifellos da haben und die sicherlich hier auch für Diskussionen natürlich sorgen können. Ein Spannungsfeld von Forschung und gesellschaftlicher Verantwortung ist das mit der Forschungsfreiheit natürlich. Deshalb kann es nicht über irgendwie Vorgaben gehen oder indem wir bei DFG-Anträgen neben diesen Kriterien, was sagt man zum Datenschutz, zu Tierversuchen und Forschung am Menschen oder so, was es alles so Schönes gibt, jetzt vielleicht noch eine Rubrik einführen, Nachhaltigkeit. Da muss man auch drei Sätze als Antragsteller schreiben. Das kann es wirklich nicht sein. Das wäre, und auch man muss auch sozusagen auch mit Indikatoren da in dem Bereich, die für die gesamte Forschung gelten, vorsichtig sein. Aber wir wollen natürlich in dem Spannungsverhältnis zur Forschungsfreiheit schon auch die normative Diskussion fördern, ohne sie eindeutig vorzugeben. Wird dadurch Forschung weniger effizient? Wird mit dem einmal aus bereitgestellten Geld vielleicht weniger geleistet, weil man sich näher an nachhaltig orientiert? Wird die Wissenschaft in Deutschland weniger wettbewerbsfähig, wenn sie sich nicht ausschließlich an diesen Exzellenzkriterien ausrichtet? Das habe ich vielleicht eingangs vergessen zu sagen, weil es für mich selbstverständlich ist, aber vielleicht nicht für alle hier. Das herrschende Wissenschaftsparadigma ist ja die Exzellenzorientierung, mehr oder minder ausschließlich. Und hier wäre eben dann die Frage sozusagen, in welchem Verhältnis stehen wir damit zur vermeintlich sozusagen für den globalen Wissenschaftswettbewerb entscheidenden Exzellenzorientierung. Oder salopp gesagt, und da komme ich schon zum vierten Punkt, und das ist vielleicht der brisanteste, den Karrierechancen, empfiehlt man der jungen Nachwuchskraft, wie es bisher der Fall ist, mehr A-Journal-Artikel in nordamerikanischen Journalen oder Citizen Science. Wenn man jetzt Citizen Science empfiehlt, ist das karriereschädigend, ganz knapp gesagt. Man muss sozusagen Impact-Faktor 7,4 möglichste erbringen. Den haben nicht alle Fächer, weiß ich schon, aber das wäre mal das Ideal in manchen, um sozusagen quasi eine wissenschaftliche Karriere vorzubereiten. Das steht fundamental im Widerspruch zur Nachhaltigkeitsorientierung. Und da ist zum Beispiel auch noch eine Antwort gar nicht endgültig in Sicht. Deshalb werde ich in dem Sinne auch gleich entsprechend abschließen. Hier, wen das interessiert, wir sind noch nicht zu Ende mit dem Projekt. Gerade an diesem sozusagen engeren Sinne Leitfaden, an der Füllung dieser 8 Kriterien wird noch an der Ausführung gearbeitet. Wir werden das zum Ende des Jahres hin abschließen. Dann wird jetzt schon über die entsprechende Roadmaps diskutiert, wie das sozusagen in den Forschungsorganisationen umgesetzt werden kann. Nicht, ich wiederhole nochmal, als irgendwie eine normative Vorgabe, sondern möglichst im Bewusstsein derjenigen, die selber forschen, zumindest ein Teil dieser Kriterien internalisiert ist. Und das heißt natürlich, dass ein kultureller Wandel, der einige Zeit dauert. Soweit vielleicht meine Ausführungen zu diesem LENA-Projekt. Und ich kann nur dafür werben, sich das näher anzugucken. Ich finde das schon irgendwie paradigmatisch für eine neue Art von Forschung. Und ich will kein mit einem Statement abschließen, nur ein Wissenschaftler sollte eine Frage haben. Und meine Frage wäre sozusagen, wie Nachhaltigkeit als Dimension in Evaluierungsverfahren operationalisiert in Kriterien umgesetzt werden kann. Vielen Dank.